Christian Andrade Escobar lebte mit seiner Familie in San Miguel, einem Arbeiterviertel mitten in der Hauptstadt in Santiago de Chile. Der 13-jährige Junge war verträumt, liebte Hunde und Katzen und hatte sich gerade in die hübsche Nachbarstochter in Elsira verliebt. Doch am 11. September 1973, als das Militär sich in Chile an die Macht putschte, veränderte sich sein Leben dramatisch. Der Palast des amtierenden Präsidenten Salvador Allende wurde aus der Luft bombardiert. In den Straßen fuhren Panzer auf. Die Militärs riefen die Bevölkerung auf, die Häuser nicht zu verlassen und verlasen Namen auf Fahndungslisten.
Und als wir dann schon die Militärs auf die Straße sahen, war es für uns klar, dass wir verfolgt sind und verfolgt werden und dass wir uns schützen müssen und dass wir das Maul halten müssen und nicht mehr über Allende oder über die Zugehörigkeit meiner Eltern der Gewerkschaft zu sprechen und überhaupt, ja.
Der Tod Salvador Allendes bedeutete für viele Arbeiter und Bauern ein Ende des Traums auf soziale Reformen und eine gerechtere Landverteilung. Zehntausende wurden erschossen oder verschleppt. Auch Christians Vater. Er war ein bedeutender Gewerkschaftsführer. 1,5 Jahre verbrachte er in mehreren Konzentrationslagern, zuerst im Nationalstadion, das für seine grausamen Foltermethoden berüchtigt war. Ausgehungert und fast zu Tode misshandelt, wurde er in das politische Gefangenenlager Chacabuco transportiert, das in der sengenden Hitze der Atacama-Wüste im Norden von Chile lag.
Von Chacabuco kam er nach anderem Konzentrationslager in Puchuncaví, das ist in der Nähe der Hafenstadt von Valparaíso. Ja? Da war er monatelang auch wiederum verhaftet. Da habe ich erstmal meinen Vater gesehen. Ja? Der war so dünn wie ich, ja? Mit meinen 13 Jahre alt. Ja? Also ich sah ihn sehr, das war für mich ein Schock.
Wird unser Vater überleben? Eine Angst, die Christian und seine Familie fast verzweifeln ließ. Christians Mutter suchte beim Ökumenischen Komitee für Frieden Hilfe. Denn nur wenige Wochen nach dem Putsch hatten katholische, evangelische und jüdische Oberhäupter die Organisation gegründet, um Opfern und ihren Angehörigen zu helfen. Ihr Vizepräsident, der evangelisch-lutherische Bischof Helmut Frenz. Er wusste sich durch sein Amt geschützt, gewährte Kirchenasyl und verhalf Verfolgten zur Ausreise, erzählte Helmut Frenz, der 2011 starb, 1998 in einem SWR-Radio-Interview.
Dann kamen sie zu uns, wir versteckten sie eine Weile, aber dann mussten wir sie loswerden. Es war ja kein, außerdem brauchten wir Platz für die Nächsten. Und wir haben dann ein Netz aufgebaut mit den verschiedenen Botschaften, wussten, welche Botschaften bereit sind aufzunehmen.
Den Militärs wurde Bischof Frenz und seine Arbeit zum Ärgernis. Sie verwiesen ihn 1975 des Landes und lösten das Ökumenische Komitee auf. Kardinal Raúl Silva Enríquez gründete daraufhin das Vikariat der Solidarität und machte sein Haus in Santiago de Chile zur Zentrale der Menschenrechtsarbeit. Dieser Einsatz kostete auch katholischen Priestern das Leben und ergab erhebliche Konflikte mit dem Vatikan, der den Putsch unterstützte und die Gräueltaten des Folterregimes als linke Propaganda abtat. Durch den Einsatz für die Verfolgten wurde Frenz international bekannt und zum ersten Generalsekretär von Amnesty International in Deutschland ernannt. Insgesamt kamen nach und nach 6.000 politische Flüchtlinge aus Chile in das damals geteilte Deutschland, 2/3 von ihnen in die Bundesrepublik. Auch Christians Familie. Sein Vater hatte die Folter überlebt und wurde des Landes verwiesen. Mit Hilfe von Amnesty International kamen sie 1975 im Flughafen Frankfurt an. Mit nur einem Koffer und einem Sack Kleider. In der evangelischen Gemeinde St. Michael in Stuttgart-Wangen wurden sie herzlich aufgenommen. Marlies Hollig engagierte sich dort ehrenamtlich, unterstützte die Familie und freundete sich mit ihr an.
Erst hat man sich so langsam genähert. Und sie haben ja mit der Sprache noch nicht so ganz, ja, das war ja auch noch ein bisschen schwierig. Aber das hat sich eigentlich ziemlich schnell gebessert. Mich hat es ja einfach fasziniert. wie mit so viel Hoffnung, also doch versuchten, in die Zukunft zu schauen. Ja.
Christian, sein Vater und seine Geschwister setzten ihren politischen Widerstand im Exil fort. In vielen deutschen Städten und Gemeinden entstanden Chile-Komitees, die sich mit den Geflüchteten solidarisierten und Aufklärungsarbeit leisteten.
Und aber gleichzeitig ganz offen eine Wut, ja, dass wir unbedingt zurück nach Chile kämpfen gehen müssen, dass es notwendig ist, auch dafür das Leben zu geben, wenn es das Ziel der Demokratie zugute kommt. Ja.
1987 kehrten Christian und sein Bruder nach Chile zurück und gingen in den Widerstand. Ihr Vater Carlos folgte ihnen später nach. Seit seiner Rückkehr lebt Christian Andrade Escobar in Santiago de Chile. Zu Marlies Hollig hat er bis heute Kontakt. Ex-Diktator Augusto Pinochet starb 2006 und wurde nie für die Verbrechen der Militärdiktatur verurteilt.
Das Trauma, die schockierende Situation, die Verfolgung, ja, ist wie wenn man einen Stachel in den Schuh über das ganze Leben dann laufen muss oder einen Stein im Schuh drin. Ich würde sagen, es wird kein Verzeihen geben, ja. Es wird kein Vergessen geben, ni perdón, ni olvido. Und das zeigt, dass man mit dieser Situation über das ganze Leben leben muss, ja.